Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Nordostpassage, das ist der Seeweg zwischen Europa und Asien, nördlich von Europa, von Sibirien, also auch von Asien. Und der Historiker Andreas Renner, der hat ein Buch über die Nordostpassage geschrieben. Auf sein Buch haben drei große Krisen eingewirkt, schreibt er. Und er meint dazu, niemand braucht drei Weltkrisen, um ein Buch zu schreiben. Ohne Klimawandel, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg hätte ich aber die Geschichte des ältesten Seewegs durch die Arktis anders erzählt. Dann schauen wir uns das mal zusammen an mit Andreas Renner. Er ist Professor für Russland-Asien-Studien in München und dort für uns jetzt im Studio. Also guten Tag nach München, Herr Renner.
Ja, schönen guten Tag.
Das mit dem Klimawandel, also der ersten Krise, die auf Ihr Buch eingewirkt hat, das finde ich, ist noch recht klar. Also es gibt durch die Erderwärmung immer weniger Eis in der Arktis. Dadurch ist die Schiffsroute da nördlich von Europa und Asien immer öfter eisfrei und immer besser nutzbar. Das ist der Zusammenhang mit Ihrem Thema, oder?
Ja, vor allen Dingen kürzer, ne? Also für Reedereien macht es halt, es ist halt verlockend, diese Abkürzung, die 20-40% kürzer sein kann, zu nehmen.
Man muss nicht durch den Suezkanal oder südlich um Afrika herum, sondern kann oben rum fahren sozusagen.
So ist es.
Aber die zweite Krise, was hat denn die Corona-Pandemie mit dem Schreiben Ihres Buches zu tun?
Das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, dass ich es wahrscheinlich anders geschrieben hätte ohne Corona. Zunächst mal hat Corona den Anschluss gegeben, das Buch überhaupt zu schreiben, was ein bisschen länger bei mir in der Pipeline lag. Und man hat ja relativ viel Zeit und dann habe ich es endlich herausgegriffen. Was halt fehlte, weitgehend fehlte, war der Zugang zu russischen Archiven, zu russischen Bibliotheken, beziehungsweise war immer nur punktuell möglich. Und dann habe ich die Zeit genutzt, wenn es denn gerade ging und bin hingefahren. Ich hätte es ohne Corona-Krise wahrscheinlich viel wissenschaftlicher geschrieben, viel dicker, so eine fette wissenschaftliche Monographie.
Ja.
Und das Material fehlte einfach und deswegen habe ich dann halt überlegt, wie ich es mache und habe den Mare Verlag gefragt und die meinten, gute Idee, aber Sie müssen das viel mehr erzählen. Dann habe ich gedacht, probiere ich das mal aus.
Da bin ich ausnahmsweise Corona mal dankbar, dass Sie so ein gut lesbares Buch jetzt auch durch diese Pandemie geschrieben haben. Und dann schauen wir auf die dritte Krise, als im Februar 2022 der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Da waren Sie in Moskau und da haben Sie gerade an einem Ihrer Buchkapitel über die Arktispolitik in der Sowjetunion geschrieben, in der Stalinzeit. Wie haben Sie das denn damals erlebt, diese Arbeit an Ihrem Buch und die Verschärfung des russischen Krieges gegen die Ukraine?
Na, es kam für mich völlig, nicht völlig, aber es kam für mich überraschend. Ich hatte diese Eskalation nicht erwartet. Und ich hatte aber schon länger verfolgt, dass es so Parallelen gibt im Arktis-Thema während der Stalinzeit, im Diskurs, im offiziellen und in der Putin-Zeit. Also die Wiederentdeckung der Arktis als Gebiet zur Festigung des russischen Großmacht- oder Weltmachtanspruchs, das knüpft viele Motive aus der Stalinzeit auf. Und ich saß halt just an diesem Kapitel, als dann diese militärische Eskalation begann.
Da haben sich dann Verwandtschaften gezeigt zwischen Geschichte und Gegenwart. Und der Ukraine-Krieg hat auch, wenn ich es in Ihrem Buch richtig verstanden habe, den russischen Rohstoffexporten nach China über die Nordostpassage einen Schub gegeben, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man kann auch sagen, dass der Ausbau der Nordostpassage ein Teil, ein kleines Rädchen in der Vorbereitung auf diesen Krieg war, weil sich eben Öl und Gas per Schiff viel leichter umdirigieren lässt als über Pipelines. Sie sind halt gebaut und man kann sie nicht von heute auf morgen woanders hinlegen. Mit Schiffen geht das. Und genau das passiert, ne? Also Erdöl, Flüssigerdgas, auch Kohle wird in viel größerem Ausmaß nach China geliefert als vorher. Wir reden hier um Steigerung von 30%.
Damit hat Russland dann zum Teil eben die Embargos der EU ausgleichen können über diesen anders genutzten Seeweg da im hohen Norden. Und auch China, schreiben Sie, investiert kräftig in die Erforschung der Nordostpassage. Warum ist das für China wiederum so wichtig?
China möchte einfach dabei sein, wenn die Arktis aus chinesischer Sicht verteilt wird. Es gibt ja diesen Arktischen Rat, in dem die Arktis-Anrainer verbunden sind. Und es werden nicht arktische Staaten assoziiert, als Mitglieder und China unter anderem auch. China hat aber den Anspruch, dass die Rohstoffe, die jenseits der Küstengewässer liegen, internationale Rohstoffe sein müssen und vor allen Dingen eben auch China zur Verfügung stehen muss. Und deswegen hat es ein sehr großes arktisches Forschungsprojekt aufgelegt mit einem Arktis-Institut, mit Förderungsprojekten in Island, in Norwegen, nicht nur in Russland. Das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass man eben auch hier nicht nur auf die russische Karte setzt, sondern versucht, mit allen Arktis-Staaten im Gespräch zu bleiben.
Also dieses ganze Projekt Nordostpassage und überhaupt die Zugänglichmachung der Arktis auch darüber, das ist so ein Kapitel der Neuaufteilung der Handelsströme und auch der Ressourcen unserer Welt. Darum geht es eben auch in Ihrem Buch. Im letzten Teil, jetzt habe ich mit dem Schluss quasi angefangen hier, das sind so die letzten drei Kapitel Ihres Buches, in dem Sie so auf die Gegenwart schauen. Sie erzählen aber in dem Buch auch die Geschichte der Nordostpassage von Anfang an und damit müssen wir so über 400 Jahre zurückgehen in unserer Geschichte. Schauen wir mal auf die Anfänge. Wer hat denn überhaupt damit angefangen, dieses ja eigentlich irre Projekt, eine Passage von Europa nach Asien, nördlich von Russland, da durchs damals ja noch ewige Eis?
Also die ersten konkreten Planungen, wir werden in England angestellt und die ersten Expeditionen ausgerüstet in der Mitte des 16. Jahrhunderts, also in den 1550er Jahren. Und man möchte einfach, nachdem Kolumbus ja den Seeweg nach Ostasien gerade nicht gefunden hatte, eine andere Route finden. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder um Südamerika, Südafrika. Dort sitzt aber die portugiesische und spanische Konkurrenz mit sehr starken Seeflotten damals. Und deswegen überlegt man sich, es gibt ja auf diesen antiken Seekarten diesen Ozean, der die Weltteile umfließt. Das heißt, man könnte theoretisch auch nördlich von Amerika oder nördlich von Asien fahren und man versucht beides. Die Nordostpassage ist aber damals wie heute eigentlich der einfachere Weg. Dort ist weniger Eis als vor dem späteren Kanada.
Und Sie haben schon gesagt, der Mare Verlag hat Sie dann gedrängelt, Sie müssen mehr erzählen.
Ja.
Und Sie erzählen auch gleich am Anfang des Buches eine sehr unheimliche Szene. Ich will die mal knapp umreißen. Das ist im 16. Jahrhundert, im Mai 1554, also lange her. Damals haben russische Fischer zwei merkwürdige, für sie unbekannte Schiffe gesichtet, dort im hohen Norden, Schiffe, von denen kein Lebenszeichen ausging. Und als die Fischer dann an Bord gegangen sind, da haben sie unter Deck eines dieser Schiffe zu Eis erstarrte Menschen gefunden und Hunde gefunden, die auch gefroren waren. Und die Menschen saßen da in den alltäglichsten Positionen beim Essen oder beim Schreiben. So wird es zumindest berichtet. Was ist denn da passiert auf diesem Schiff?
Das war tatsächlich die erste Expedition der Engländer, überhaupt die erste überhaupt, die sich auf den Weg gemacht haben, die Nordostpassage zu finden. Man muss dazu sagen, keine dieser frühneuzeitlichen Expeditionen ist wirklich über die Barentssee hinausgekommen. Also das erste arktische Meer. Und dieses Schiff von Hugh Willoughby, dem Kapitän, bleibt stecken vor der heutigen russischen Ostküste oder zeitweilig auch finnische, also Lappland, der Teil Lappland, der zu Russland gehört. Also nicht sehr weit auf dem Weg nach China, das will ich sagen. Man ist überhaupt nicht vorbereitet auf diese arktischen Überwinterungen und die Todesursache war sehr wahrscheinlich Kohlenmonoxid. Man hat dieses Schiff ja abgedichtet gegen die Kälte mit dem Effekt, dass es keinen richtigen Sauerstoffzugang mehr gab und ist dann wahrscheinlich einfach erstickt und nachher erst erfroren.
Das ist eine der Szenen, die Sie erzählen aus diesem ganzen langen Komplex, diese teils abenteuerliche, sehr, sehr gefährliche Forschungsgeschichte, wie man versucht hat, einen Weg durch die Nordostpassage zu finden. Und zu dieser Geschichte gehören auch die Bücher, die über die Erfahrung dort im Eismeer geschrieben wurden. Ein frühes und prägendes Buch hat von einer Reise des niederländischen Seefahrers Willem Barents erzählt, nachdem dann auch die Barentssee benannt wurde, die Sie gerade erwähnt haben. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein Reisebericht und typischer frühneuzeitlicher Reisebericht, also im 16. Jahrhundert, über die letzte Reise, oder die letzten Reisen von Barents, der ja dann auch ans Gebot starb auf dieser Reise. Die überwintern auf der Insel Novaya Zemlya, das ist am östlichen Ende der Barentssee. Ich hätte gerade gesagt, man kommt eigentlich nicht über diese Barentssee hinaus. Das ist die Verlängerung des Uralgebirges und Barents ist der erste Europäer, der dort oben rumfährt. Und eben auch stecken bleibt. Ein Gutteil der Mannschaft stirbt, Barents auch, aber Gerrit de Weer, sein Maat, gelangt mit 10 weiteren Besatzungsmitgliedern zurück nach Holland und schreibt sofort diesen Bericht. Er hat sich unterwegs auch schon Notizen gemacht. Und das ist einer der einflussreichsten Reiseberichte über die Arktis überhaupt, der auch unser Bild von der Nordostpassage prägt, so als Seefahrerabenteuer, als ultimative Herausforderung. mehrfach übersetzt, schon im 16., 17. Jahrhundert und auch heute noch verfügbar als Buch. Also ein sehr einflussreiches Buch.
Sehr einflussreiches Buch, und wir haben es jetzt auch gerade mitbesprochen, dass die ersten Vorstöße über die Nordostpassage von englischen und niederländischen Seefahrern kamen. Dann haben aber bald auch die russischen Regenten angefangen, sich für diese Nordostpassage zu interessieren, Forschungsexpeditionen ausgerüstet, vielfach über Jahrhunderte hinweg vieles getan, um diese erstmal ja noch theoretische Route zu erforschen. Das würde ich mal jetzt flott überspringen, da mehrere Jahrhunderte der Nordostpassagengeschichte, um in die Sowjetunion zu kommen, weil das fand ich nochmal so besonders interessant. Sie haben es vorhin auch schon mal kurz mit angerissen, Stalinzeit und so weiter. Die Sowjetunion hat sehr viel investiert, um diese Passage dort im Norden zu erforschen, hat atomgetriebene Supereisbrecher gebaut für den Einsatz dort. Warum war das so wichtig für die Sowjetunion?
Man kann da eigentlich einen guten Bogen schlagen zu Barents. Also während es diesen westlichen, englischen, niederländischen, skandinavischen Seeleuten darum ging, einen Transitweg nach Indien, China, Japan zu finden, war aus russischer Seite eigentlich immer die Nordgrenze des Landes wichtiger. Also ein Teil der Eroberung Sibiriens geht tatsächlich über die Nordostpassage. Später werden Güter abtransportiert aus Westsibirien. In der frühen Neuzeit war es Holz, Pelze. In der Sowjetzeit dann halt Rohstoffe wie Eisen, Kohle und später eben Erdgas und Erdöl. Also es geht um die Industrialisierung, die Ausbeutung von industriell nutzbaren Rohstoffen.
Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass die Arktisfahrer in der Sowjetunion, die sogenannten Polarniks, dass die einen ganz besonderen Heldenstatus dann hatten in der Sowjetunion?
Ja, in der Stalinzeit. Nachher verblasst das. Also die Kosmonauten lösen dann die Polarnik hier ab. Das hat viel damit zu tun, dass man die Arktis auch so stilisierte als Herausforderung nach dem Motto, die westlichen Seefahrer haben es nicht geschafft, aber wir sowjetischen Forscher, wir gehen dafür systematischer daran, wir haben die bessere Technik. Also dieser Gedanke des Wettbewerbs, wir sind die Ersten, wir sind die Besten. Und das zweite Motiv ist der Kampf gegen diese Natur. Natur als Feind, die man unterwerfen muss und nutzbar machen muss für die Industrialisierung, also möglichst effektiv ausbeuten, ohne Rücksicht auf irgendwelche Umweltschutzbestimmungen.
Und es hat dann wieder etwas Unheimliches, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben, wie sich im heutigen Putin-Russland an diese Tradition dieser sowjetischen Heldenerzählung aus der Stalinzeit, wie da wieder angeschlossen wird und das für die Gegenwart, für die Geschichtserzählung der russischen Gegenwart wieder nutzbar gemacht wird. Eine letzte Frage noch, Herr Renner. Ihr Buch, habe ich überrascht gelesen, ist die erste umfassende Monographie über die Geschichte der Nordostpassage. Wie kann das denn sein, dass über diese so interessante Geschichte noch nie so umfassend geschrieben wurde?
Ah ja, so richtig habe ich das nicht verstanden. Also es gibt natürlich sehr viel Forschungsliteratur auch auf Russisch oder Sammelbände, sehr umfangreiche, aber so eine kompakte Gesamtdarstellung tatsächlich nicht. Ich denke, es hat damit zu tun, dass man im Westen vor allen Dingen auf diese Seefahrergeschichten geguckt hat. Und das endet ja dann im 17. Jahrhundert. Es gibt zwar noch nachher Versuche, aber es ist alles eher so ein Blick von außen, Helden der Seefahrt. Während die Russland-Historiker, die das eigentlich schreiben müssen und das dann auch jetzt gemacht haben, eher aufgeguckt haben, wie Russland sich gegenüber dem Westen oder gegenüber Asien positioniert hat und diesen Norden eigentlich ausgeblendet haben, bis auf ein paar Spezialisten. Der ist aber, glaube ich, wichtiger, als wir bislang gemerkt haben. Und das merkt man eben auch gerade bei Putin, für den die Arktis eigentlich das natürliche Betätigungsfeld ist dieser russischen Großmacht.
Nordostpassage, Geschichte eines Seewegs heißt das Buch von Andreas Renner, Mare Verlag, erschienen mit 270 Seiten, 28 Euro ist der Preis, Herr Renner. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke.